SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Ein Leben mit und in der Natur, in der Wildnis vielleicht sogar, weit weg vom Grau der Stadt und vom Verkehr und den ganzen zerstörerischen industriellen Kreisläufen. Viel Ruhe, viel Freiheit, vielleicht Selbstversorger sein, Tiere haben. Das ist ein Traum, den vielleicht gar nicht so wenige zumindest hin und wieder träumen, den aber die wenigsten tatsächlich umsetzen. Claudia Heuermann aus München hat das getan. Als ihre Söhne 4 und 6 Jahre alt waren, ist sie mit ihnen und ihrem Mann in die Catskill Mountains im US-Bundesstaat New York gezogen. 7 sehr intensive Jahre hat die Familie dort gelebt, mit Hühnern und Ziegen im Stall und Bären und Kojoten drumherum. Jetzt ist sie uns aber wieder aus München zugeschaltet. Willkommen, Frau Heuermann.
Willkommen, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Sie sind ja von Berufswegen Dokumentarfilmerin. Jetzt wäre es super spannend, auch einen Film über Ihre 7 Jahre in der Wildnis zu sehen. Warum sind Sie damals ganz ohne Kamera losgezogen?
Ob Sie es glauben oder nicht, darüber ärgere ich mich heutzutage schon auch, denn es wäre ein Wahnsinnsfilm geworden. Es war aber tatsächlich so, dass ich mein ganzes altes Dokumentarfilmerleben sozusagen zu den Akten legen wollte und ganz was Neues anfangen wollte. Also ich wollte einen ganz neuen Lebensabschnitt beginnen, weg von der Zivilisation, meinen Kindern Natur bieten und eben nicht als Dokumentarfilmerin, die sich filmt, wie sie Farmerin ist, präsentieren, sondern wirklich als Farmerin und ohne Filmen.
Und so ist es ein ganz direktes Erleben geworden, aber genau. Wir können ja zumindest drüber reden dann. Es werden Ziegen vorkommen und Zecken, Schönheit und Schrecken der Natur und sicher auch die Frage, was ein gutes Leben ausmacht. Unser Gast ist Claudia Heuermann, die mit ihrer Familie 7 Jahre in der Wildnis der Appalachen gelebt hat, gut 2 Stunden nördlich von New York City. Wie hatten Sie davor im schönen München gelebt, Frau Heuermann, und was gefiel Ihnen nicht oder nicht mehr?
Also dazu muss ich sagen, ich bin wirklich ein Kind der Großstadt. Ich habe mein ganzes Leben in Großstädten gelebt. Ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen, in Berlin geboren, dann in München gelebt. In Trier habe ich übrigens auch studiert und für 4 oder 5 Jahre gewohnt. Und habe also von daher überhaupt keinen Bezug zur Natur. Ich hatte aber als Kind schon die Sehnsucht nach Wildnis. Durch die Lektüre von Jack Londons Ruf der Wildnis. Da habe ich schon immer irgendwie so von geträumt. Dann bin ich durch meine Dokumentarfilmarbeit, also Jahre bevor wir in die Wildnis zogen, nach New York gekommen und habe da also 2 Filme gedreht über einen Musiker, über John Zorn, und hatte von daher schon jetzt einen Fuß in Amerika, beziehungsweise in New York und in der Gegend. Von daher war dann der Schritt in die nordamerikanische Wildnis nicht ganz so weit.
Das heißt, deswegen hat es Ihnen dann auch nicht gereicht oder hätte Sie auch nicht gereizt zu sagen, dann gehen wir in Bayern aufs Lager nach Brandenburg?
Also tatsächlich habe ich mal mit dem Gedanken gespielt, also das war auf dem Tisch der Schwarzwald. Also so ein Hof im Schwarzwald wurde angedacht, der war aber viel, viel teurer als dieses alte Farmhaus in den Catskills. Also das hätten wir uns nicht leisten können. Und dann war es eben auch nicht so wirklich wild genug. Also ich wollte schon wirklich ganz raus und wie der Hund Buck in der Geschichte Ruf der Wildnis wollte ich wirklich so die endlosen Wälder haben und die endlose Wildnis, und das gab es dann im Schwarzwald eben doch nicht.
Ihr Mann hatte nicht so einen Bedarf an endloser Wildnis, der war skeptisch. Wie haben Sie ihn überzeugt?
Naja, also er ist eigentlich noch viel eher Stadtmensch, als ich das schon bin oder war. Und ich konnte ihn dann nachher so ein bisschen überreden mit der Aussicht, dass es halt wirklich viel, viel günstiger ist und wir Geld sparen. Denn die Mieten sowohl in München als auch New York sind natürlich irgendwie unbezahlbar für uns dann auch irgendwann gewesen. Also das Finanzielle war ein Aspekt. Die Natur, die Ruhe und vor allem aber eben das Gute für die Kinder. Also das war für mich wirklich nachher so der Kick-off, dass ich meine Kinder aus der Stadt rausbringen wollte und denen gesundes, naturnahes Leben ermöglichen wollte und vor allem die von diesen ganzen Großstadtgiften und all diesen, dem Lärm, dem Schmutz. Also es gab unheimlich viele Lebensmittelskandale da. Also ich wollte weg von dem allen. Ich wollte mein eigenes Essen anbauen, meine eigenen Tiere haben, damit ich irgendwie meine Kinder also in so einen Gesundheitsbubble irgendwie befördern konnte. Und damit konnte ich natürlich auch meinen Mann überzeugen, denn das möchte ja jeder das Beste für seine Kinder.
Ja. Und weil Sie von den Finanzen auch gerade sprachen, was war da der Plan, wie man sowas geregelt kriegt?
Also wir haben uns tatsächlich dieses alte Bauernhaus, es ist ein wunderschönes Haus gewesen, wirklich so 200 Jahre alt, weißes Holz, wie man das so aus dem Fernsehen kennt, so unsere kleine Farm inmitten von Wäldern, Bäche und Seen lagen drumherum. Und wir haben uns das gekauft, es war allerdings sehr baufällig, also wir mussten sehr, sehr viel dran machen und haben das wirklich dann von Grund auf auch selbst renoviert. Also das war dann Teil vom Abenteuer und das war bezahlbar. Also mit Ersparnissen, Darlehen haben wir aufgenommen, konnten wir uns das so gerade leisten.
Erinnern Sie sich an die Ankunft und die ersten Tage oder vielleicht auch Wochen? Wie war das?
Also das war wirklich die irreste Zeit. Also erstmal fing es an mit einem Bär nämlich. Wir waren 3 Stunden in dem Haus. Da lief schon so der erste Schwarzbär durch den Garten. Und ich habe mein Leben lang irgendwie davon geträumt, Bären in freier Wildbahn zu sehen. Und da kam der wie wirklich bestellt. Und das Wetter war toll, die Kinder waren total glücklich, es war abenteuerlich. Wir haben dann da draußen gegessen, wir hatten noch keinen Strom und es war alles sehr improvisiert. Wir sind die ersten Tage wirklich so mit der Sonne aufgestanden, abends ins Bett gegangen, wenn es dunkel wurde. Das war Sommer, also wir konnten Äpfel vom Baum essen. Es war wirklich, also fast noch besser als Jack London eigentlich.
Aber also da läuft ein Schwarzbär durch den Garten und Sie setzen sich dann raus zum Essen?
Also wir hatten so eine erhobene Terrasse, die war so mit so einem Schutzgitter, also eigentlich Fliegenschutzgitter abgeteilt. Der konnte also jetzt nicht so ohne weiteres zu uns. Der hat sich auch überhaupt nicht für uns interessiert, sondern nur für den Apfelbaum. Und das wurde dann ja so eine Running Story. Da kam jedes Jahr kam er von da an, oder nicht nur er, sondern auch andere, und haben unseren Apfelbaum da geplündert. Und andere Dinge auch, nicht nur den Apfelbaum.
Da kommen wir noch zu. Ihr Mann war Journalist. Was hat der dann beruflich gemacht oder überhaupt geplant?
Also er hat in Woodstock einen Job in einem Kunstarchiv angenommen und hat dadurch so ein bisschen ein Zubrot verdient. Also der Plan war der, dass ich praktisch mich um die Kinder kümmere, den Farmbetrieb schmeiße, die Tiere versorge, das Essen anbaue und mein Mann eben diesen Job hat in diesem Kunstarchiv, um so die laufenden Kosten, die wir natürlich doch hatten, denn das Benzin fürs Auto will gekauft werden, Krankenversicherung, diese laufenden Kosten hat er dann praktisch mit seinem Job bestritten.
Und Ihre Aufgabe, sagen Sie, war dann eben der Hof auch? Sie hatten genau. Keine große Ahnung von Landwirtschaft, schon gar nicht in den nordamerikanischen Bergen. Wie fängt man das an?
Wir sind nicht völlig blauäugig dahingezogen. Ich habe mich unheimlich gut vorbereitet mit Büchern. Also ich hatte etliche Ziegenbücher, Hühnerbücher, Gartenbücher, amerikanische Wildnisbücher, wie verhält ich mich einem Bär gegenüber Bücher. Und dennoch, theoretisch wusste ich irgendwie alles unheimlich gut. Aber das war dann dennoch so, dass ich festgestellt habe, alles Wissen dieser Welt ersetzt nicht die praktische Erfahrung. Also man muss die Dinge wirklich erleben, um zu erkennen, was da also tatsächlich auf einen zukommt in jeder Beziehung.
Ja, also dieses Stichwort blauäugig würde ich gerne noch aufgreifen, weil ich das mich auch gefragt habe. Wir werden noch hören, dass das Leben ganz schön anstrengend wurde. Haben Sie denn die möglichen Schwierigkeiten im Vorfeld vielleicht so ein bisschen ausgeblendet oder waren Sie tatsächlich rundum informiert und dachten, genau das will ich?
Ja und nein. Also erstmal glaube ich grundsätzlich, dass man so ein ganz kleines bisschen naiv sein muss, um überhaupt so ein großes, also egal ob dieses oder ein anderes Abenteuer anzugehen. Wenn man genau wüsste, was auf einen zukommt, dann würde man glaube ich echt gar nichts mehr machen können. Von daher war das schon ganz gut, dass ich sicher ein paar von den Schwierigkeiten ausgeblendet habe. Also man weiß ja, wenn man jetzt so ein Milchtier hat, man weiß, dass das morgens und abends gemolken werden muss und dass man dann auch keine Zeit mehr für andere Sachen hat. Aber was das so richtig bedeutet, das habe ich dann erst nach Jahren, also 2-mal am Tag melken und man kann nie mehr weg und man kann nicht mehr in Urlaub, also nicht mal ein Wochenende irgendwo anders verbringen oder abends irgendwo hingehen. Das kann man sich wirklich nur vorstellen, was das bedeutet, wenn man das auch selber macht. Und genauso ist es zum Beispiel mit den, da kommen wir sicher auch noch drauf, mit den Hühnern. Also man kennt das Lied, Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Man weiß, dass wilde Tiere Hühner fressen. Aber das ist nicht dasselbe, als wenn man dann auf einmal seine eigenen geliebten Hühner niedergemetzelt irgendwie vom Fuchs oder Bär im Garten findet. Und solche Sachen, da kann man sich einfach nicht drauf vorbereiten. Die muss man ausprobieren, um wirklich zu wissen, was sie bedeuten.
Okay, aufs Metzeln kommen wir gleich nach einem Klassiker von David Bowie. Starman, das haben Sie rausgesucht, Frau Heuermann. Wieso gehört Bowie ins Bild?
David Bowie hatte sein Landdomizil ganz in unserer Nähe. Also wir waren sozusagen Nachbarn. Und zwar hat er auf dem Little Tonchee Mountain, was wirklich, der war in Sichtweite von unserer Farm. Da hat er also seinen Escape von New York City gehabt. Und das heißt, dass er da auch seine letzten Tage verbracht hat. Und ich finde diese Vorstellung, dass wir doch relativ lange Zeit, relativ nah irgendwie mit David Bowie zusammenlebten, schon irgendwie cool. Und deswegen verbinde ich seine Musik auch immer noch mit unserer Zeit dort.
Wobei er wahrscheinlich keine Hühner und Ziegen hatte.
Nein, er hat da sehr viel gemalt, das wurde immer berichtet. Er war also in dem Woodstocker Kunstladen ein gern gesehener und oft gesehener Kunde und war dann da auch wirklich irgendwie so eingebunden in die Community und alle möglichen Leute haben das dann immer erzählt, dass er da seine Farben und Pinsel kauft.
Als sie sich eingelebt hatten, Frau Heuermann, und im Haus alles funktionierte und die Perlhühner da waren und die Ziegen, vom Melken sprachen sie schon, wie sah ihr Arbeitsalltag aus, so vom Morgen bis zum Abend?
Also es fing wirklich so traditionell morgens mit dem Melken an, dann also je nach Jahreszeit Gartenarbeit, Säen, Ernten und alles, was dazwischen liegt. Dann mussten die Kinder natürlich auch noch, als sie kleiner waren, mehr versorgt werden als später, als sie größer waren. Dann habe ich Ahornsirup gemacht, das macht man immer im Vorfrühling. Dann Käse habe ich hergestellt, Joghurt, Seife habe ich sogar selber gemacht. Also es war volles Programm, Landarbeit, Farmarbeit rund um die Uhr fast.
Was fanden Sie bei der Tierhaltung so am schwierigsten oder am herausforderndsten?
Also eigentlich wirklich dieser Sisyphus-Aspekt, das weiß man natürlich auch vorher, dass es endlose Arbeit ist, aber das ist so mit den Jahren, hat mich das ausgelaugt. Also das ist wirklich, also Stall sauber machen, immer wieder sofort wieder dreckig. Sobald man die Ziege melkt, man hat das Gefühl, das Euter ist sofort wieder voll. Wenn man die Hühner füttert, sofort kackt der Erste wieder ins Wasser. Und es geht so immer weiter, ohne dass man so richtig, also irgendwo hinkommt. Ja. Also was jetzt für mich als Filmemacher natürlich ganz anders war. Man hat den Plan, einen Film zu machen, dann macht man den Film, dann gewinnt man einen Preis und das ist ein ganz anderes, so ein ganz anderes Konzept als das Landwirtschaftskonzept.
Allerdings, Preise kriegt man keine. Aber Sie haben trotzdem ein sehr inniges Verhältnis zu Ihren Hühnern und Ziegen entwickelt. Wie haben Sie das erlebt, also so auch als Stadtmensch?
Also ich habe unheimlich viel über Tiere gelernt überhaupt in der ganzen Zeit und habe wirklich erkannt, dass, also bin dann so auch auf existenzielle Gedanken gekommen, haben wir überhaupt das Recht, die so zu halten, wie wir das tun und so, also und dann zu schlachten. Und also ich habe einen ungeheuren Respekt vor den Tieren erlangt und bin auch zum Vegetarier geworden. Also wir haben zu Anfang unsere Hähne geschlachtet, weil, also wir haben ja auch dann Eier ausgebrütet, dann waren Bruderküken dabei und wie wir so dachten, ziehen wir die natürlich groß. Und dann hat man da aber die Hähne rumlaufen und die bekämpfen sich gegenseitig und bekämpfen auch die Menschen, also mussten wir die schlachten. Und das hat mich auch wirklich so in moralisches Dilemma gebracht, weil ich habe die großgezogen, ich habe die geliebt, ich habe alle meine Tiere geliebt, aber dann mussten wir sie schlachten, weil wir konnten sie nicht behalten und wer will schon 5 Hähne? So will auch keiner umsonst haben. Und das war also wirklich existenziell, dann zu sehen, dass diese Lebewesen, die man selber großgezogen hat, der Hals durchgeschnitten wurde und man deren Leben bewusst beendet. Und also es ist mir an die Nieren gegangen und hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht, haben wir überhaupt das Recht, das zu tun oder welches Recht haben wir?
Ihre Söhne waren am Anfang 4 und 6, denen ging es bestimmt erstmal gut.
Also das war natürlich total klasse für die. Es war Abenteuer pur. Es war wirklich so, wie man sich den idealen Abenteuerurlaub vorstellt. Planschen im See, Höhlen suchen im Wald, also hoffentlich welche ohne Bären. An Seilen von den Bäumen schwingen konnten, die Hütten und Buden überall in der Wildnis bauen. Das war also traumhaft. Es war wirklich wie ein wahr gewordener Abenteuertraum für die. Und das hielt auch relativ lange an. Also das war wirklich eine ganz tolle Zeit für die, bis sie eben größer wurden. Und auch für mich, also diese Gartenarbeit und auch die Tierarbeit und das Käsemachen, das war wirklich Abenteuer pur und auch unheimlich befriedigend. Also die erste selbstgezogene Tomate war der Wahnsinn. Also das hat so gut geschmeckt und man wurde so belohnt für seine körperliche Arbeit. Und als der erste Käse gelang, das war auch also spitze. Und von daher hat es wirklich diese existenziellen, wir haben das geschafft, Gefühle gehabt. Also ganz ohne Zweifel.
Wobei, also in Ihrem Buch, das Sie über diese Jahre geschrieben haben, Land oder Leben, da fand ich mit am frustrierendsten zu lesen, wie dann, wenn man so viel draußen sein kann, die Zecken sich als eine unerwartete Plage darstellen. Wie geht man damit um?
Das mit den Zecken war es natürlich auch so, dass man das so theoretisch weiß. Die gibt es ja hier auch, die gibt es überall. Nun gab es da im Hudson Valley, gibt es auch immer noch außergewöhnlich viel. Also das ist wirklich eine Epidemie da und die übertragen halt auch all diese Krankheiten. Das war was, womit ich so nicht gerechnet habe, zumal sich diese Zecken da auch überhaupt nicht benommen haben, wie sich eine ordentliche Zecke zu benehmen hat. Also die saßen wirklich bei uns auf den Türklinken und im Türrahmen und auf den Gartenschaufeln und Haken, also nicht mal nur im Gras oder im Gebüsch, da konnte ich die Kinder ja noch raushalten und mich selber auch, aber die waren wirklich überall und gelangten auch irgendwie ins Haus und das wurde wirklich so ein krabbelnder Albtraum. Also das war wirklich, dann hatte man so Horrorfilmzüge gehabt irgendwie, weil die überall waren und dann da mit ihren ausgestreckten Vorderbeinen warteten und da bin ich nachher auch echt paranoid geworden und auch jetzt, wenn ich irgendwo irgendeinen Waldrand sehe oder irgendeinen kleinen schwarzen Punkt bei irgendwem auf der Haut, da kriege ich immer noch irgendwie, da hat der Beine, krabbelt das und so weiter. Also
wobei,
das war furchtbar.
Wobei auch noch größere Gefahren unterwegs waren als kleine schwarze Punkte, nämlich große schwarze Bären. Sie sagten es vorher schon kurz, was haben Sie mit denen erlebt?
Die haben sich hauptsächlich also wirklich für unseren Apfelbaum interessiert. Da hatten wir relativ viele Begegnungen. Das waren, glaube ich, wirklich die Tiere, die wir am häufigsten gesehen haben. Und natürlich wussten wir da auch vorher, wie man sich verhält. Im Nachhinein muss ich jetzt sagen, also ich glaube, wir haben schon Glück gehabt, dass da keinem irgendwas passiert ist von uns Menschen. Aber da haben wir also wirklich uns an die Regeln gehalten und uns ferngehalten und gebrüllt, wenn sie in der Nähe waren. Es gab zwei Begegnungen gab es sogar, einmal mit den Kindern und einmal mit mir in der Nacht, die ein bisschen kritisch waren, aber auch da sind wir heil rausgekommen. Das Schlimme war nachher eigentlich, dass die auch an die Hühner gegangen sind. Und das, glaube ich, ist so ein bisschen auch dem Klimawandel anzulasten, denn in den letzten Jahren wachten die Bären im Winter auf. Also die können keinen ordentlichen Winterschlaf mehr halten, weil es zu warm wurde. Und dann wachen die auf und dann gibt es ja sonst nichts zu essen. Und dann müssen die an die Hühner gehen von den Menschen. Man kann es ihnen nicht verübeln.
Und dann kamen sie nach Hause oder wachten in der Nacht auf. Und dann waren da viele Federbüschel und zerfetzte Hühner, denen sie allen Namen gegeben hatten. Man erfährt das alles in Ihrem Buch von diesen Schädlingen und Gefahren und eben diesen nächtlichen Hühnerraub und andere Zumutungen der Natur. Wovon Sie nicht so viel erzählen, sind Menschen. Konnten Sie denn Freundschaften schließen da auch?
Also es gab schon auch Menschen um uns herum, vor allem andere Farmer. Also es gab relativ viele andere kleine Höfe auch so über die Umgebung verstreut. Mit denen war ich immer in engem Kontakt. Also man hat sich ausgetauscht über Farmfragen. Man hat auch Essen, also wir haben Essen getauscht. Eier gegen Honig oder Fleisch gegen Käse und sowas alles. Also das war, bevor ich Vegetarier wurde, das war schon ein ständiger Austausch. Also ich muss auch sagen, dass die Kinder in die Schule gingen. Also es war nicht so, dass sie komplett abgeschottet waren von dem Rest der Welt. Das war mir wichtig von Anfang an, dass die auch in die Schule gehen können.
Und wie weit waren die?
Von daher, es gab eine Schule im Umkreis von, ich glaube, 800 Quadratkilometern. Und da wurden die Kinder aber wirklich mit dem Schulbus abgeholt, jeden Morgen und nachmittags wieder zurückgebracht. Und es war so eine Dreiviertelstunde Fahrt, glaube ich, etwa.
Und da konnten Sie auch Kontakt zu anderen Kindern haben?
Ja, und man zwangsläufig kriegt man natürlich auch so ein bisschen Kontakt zu den anderen Eltern und den Lehrern. Und es war natürlich alles sehr mühselig, weil alles war weit auseinander. Das heißt, die Kinder konnten sich nicht mal irgendwie so schnell, spontan mit jemandem treffen. Es musste immer alles organisiert werden und sie mussten hingefahren werden und abgeholt werden. Und meistens war es so weit, dass es sich gar nicht lohnte, für das Elternteil zwischendurch wieder nach Hause zu fahren. Also es war schon umständlich.
Wie haben Sie denn, um nochmal auf die Nachbarn oder die anderen Leute dort zu kommen, überhaupt die Menschen in Ihrer Umgebung erlebt? Das waren ja nicht alles junge Stadtflüchtlinge, so wie Sie.
Nee, also es gibt tatsächlich ein paar auch so Aussteiger in der Woodstock-Gegend, die so was Ähnliches gemacht haben wie ich. Aber es gibt ansonsten alles mögliche andere auch. Also es gibt die älteren Landmenschen, es gibt die, also wie David Bowie auch, die da nur ihr, also die Reichen, die ihr Wochenenddomizil sozusagen da in der Gegend haben, da gab es mehrere von. Dann gibt es tatsächlich auch die Klischee-Amerikaner mit ihrem Gewehr überm Rücken. Also hatten wir einen Nachbarn, der mich ständig überreden wollte, mir ein Gewehr zu kaufen, mit dem ich mich dann verteidigen könnte oder den Bären erschießen könnte. Und es gab aber auch vor allem ganz viele hilfsbereite Nachbarn und Farmer und andere Leute mit Gärten und Tieren, die mir letztendlich all mein Wissen auch vermittelt haben.
Sie haben vorhin schon gesagt, Frau Hörmann, so ökologisch leben, das hat Sie auch interessiert. Wie befriedigend war das dann, sich von der eigenen Ernte zu ernähren und sauber zu sein in all diesen Zusammenhängen? Von den Tomaten sprachen Sie schon, die köstlich gewesen sein müssen.
Es hat was unheimlich Befriedigendes. Also es ist wirklich Glück. Es ist pures Glück, wenn man in seinem Garten buddelt und dann die Früchte der Arbeit auch irgendwann, zwar nach relativ langer Zeit, aber doch irgendwann ernten kann und dann dieses wahnsinnig leckere Essen zubereitet und auch wirklich weiß, wo alles herkommt. Und das galt auch für die Milch zum Beispiel. Wir wussten, was die Ziegen auf unserem Land gefressen haben. Also hat man wirklich so einen kompletten Kreislauf und eine Kette auf seinem eigenen Gelände. Und das waren echte Glücksmomente, als das dann auch funktionierte und der Käse gelungen war und das Gemüse nicht alles von Streifenhörnchen weggefressen wurde, das ist auch passiert. War es wirklich also ganz, ganz befriedigend, sich da.
Aber Ihre Jungs haben wahrscheinlich schon mal gesagt, oh, gibt es hier schon wieder das Gleiche? Und Sie mussten dann sagen, ja, das ist halt das, was gerade wächst.
Ja, das haben die tatsächlich mehr als einmal gesagt. Also wenn es irgendwie in der vierten Woche, die Tomatensauce haben sie immer noch gern genommen, aber das Kürbisbrot oder Zucchini, Pfannkuchen, das wurde dann, also schon wieder das. Also da wurde viel genörgelt und da musste schon echte Überzeugungsarbeit geleistet werden. Auch den Ziegenmilchjoghurt fanden die dann nach einer Weile nicht mehr so gut. Zu Anfang war das noch alles neu und exotisch, aber dann wurde doch irgendwann auch der süße, zuckrige Supermarktjoghurt vermisst.
Und ganz allgemein, also über die Ernährung oder den Gemüsebau hinaus, in was für Momenten oder was für Situationen waren Sie Ihrem Traum, mit dem Sie hingefahren waren, am nächsten?
Es waren die ersten Jahre, als dieses Gefühl von Abenteuer noch da war und das Gefühl von, ich wollte das, ich habe das mir gewünscht, ich habe davon geträumt und hier bin ich habe es geschafft. Als diese Gefühle eigentlich noch so die Hauptgefühle waren, das war die beste Zeit. Dann verebbte eben so mit den Jahren das Abenteuergefühl und die Routine setzte ein und auch diese Idee der Selbstbestimmung, die war zuerst da, also das Gefühl war zuerst da, wir haben das jetzt gemacht, wir haben das selbst entschieden, wir haben selbstbestimmt hier unser Haus renoviert. Dann merkt man aber mit den Jahren doch, dass es mit der Selbstbestimmung nicht so ganz weit her ist, denn die Tiere bestimmen einen, die Jahreszeiten bestimmen einen, die Landwirtschaft bestimmt einen. Und ich bin jetzt letztendlich schon zu der Erkenntnis gekommen, dass man in der Stadt eigentlich viel selbstbestimmter ist als Landwirt auf dem Land, was mir allerdings jetzt auch einen Riesenrespekt vor der Landwirtschaft beschert hat.
Aber Sie haben es gemacht. Ich sagte eingangs schon, ja. So einen Traum träumen vielleicht gar nicht so wenige, aber kaum jemand wagt, ihn umzusetzen, weil es eben ein Unterfangen ist, bei dem man nicht weiß, wie es wird. Woher nahmen Sie wohl den Mut?
Ich muss dazu sagen, dass ich wirklich unheimlich gerne neue Sachen ausprobiere. Also ich habe irgendwie immer so ein bisschen einen Drive, dass ich neue Herausforderungen brauche und gerne annehme. Und dann ist es bei mir so, wenn ich dann so einen Traum habe, dann setze ich mir den in den Kopf und ich werde unheimlich unzufrieden, wenn das dann nichts wird. Also ich lasse mich nicht treiben, ich muss dann da wie besessen dran arbeiten, bis das dann was wird. Also so war das auch schon vorher bei meinen Filmen und eigentlich bei allem, was ich mache. Da kann ich nicht locker lassen, bis ich es habe.
Kommen Sie denn auch aus einem Elternhaus mit Sinn für Abenteuer?
Eigentlich nicht. Also ich glaube, meine Eltern haben auch von der von der Wildnisidee nicht so ganz viel gehalten. Wobei, also diese Zielstrebigkeit oder dass ich wirklich dann auch nicht locker lasse, bis ich was habe, wenn ich davon träume, das habe ich vielleicht schon so ein bisschen aus dem Elternhaus mitbekommen.
Sie sind auch, obwohl Ihre Eltern das, glaube ich, nicht wollten, auf die Filmhochschule gegangen. In was für einer beruflichen und auch künstlerischen Situation waren Sie denn, bevor Sie beschlossen, Ihr Leben so komplett zu verändern?
Also ich habe Grafikdesign studiert erst, dann habe ich Film studiert und also mein Wunschtraum vor dem Wildnisleben war ein ganz bestimmter Film, den ich machen wollte, der ungefähr genauso schwer zu machen war, wie in die Wildnis zu ziehen oder sogar noch schwerer, nämlich über einen Musiker, der sich weder filmen lassen wollte noch Interviews geben wollte. Und das war auch so ein Beispiel von etwas, was ich unbedingt machen wollte und wo ich dann jahrelang dran gearbeitet habe, bis ich Erfolg hatte. Und das war aber so die Situation, in der ich vorher war. Also durch diesen Film war ich in New York City und war also wirklich da so im vollen, schillernden New Yorker Leben. Und von daher ist das natürlich ein ganz krasser Schnitt gewesen eigentlich.
Aber was es verbindet, ist ja die gewisse Radikalität jetzt auch der Musiker zum Beispiel, die Sie interessiert haben. Ich fand vorhin den Bowie schon ganz passend, weil der ja nicht nur in der Nachbarschaft da auch gelebt hat zum Teil, sondern weil der auch immer so eine Unabhängigkeit verkörpert hat und dass jeder seinen eigenen Weg gehen soll und darf. Und John Zorn eben, der Avantgardist, von dem Sie gerade wahrscheinlich sprachen, von dem Sie auch glaube ich, sagen, der war ganz besonders wichtig für Sie, schon auch als Inspiration. Warum?
Er war eine Offenbarung für mich insofern, als er mir gezeigt hat, dass man vollkommen gegensätzliche Dinge kombinieren kann. Also was er in seiner Musik gemacht hat, habe ich dann eigentlich als Lebensphilosophie übernommen. Und also ich sehe das Leben so als eine Zusammenstellung verschiedener Lebensabschnitte. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, mein Leben lang denselben Beruf zu haben. Ich habe immer das Gefühl, ich muss ganz verschiedene Sachen ausprobieren. Und je gegensätzlicher, desto besser eigentlich. Und in meinem Leben kann ich die so aneinander stellen oder nebeneinander stellen, wie ich möchte. Und ganz egal, ob jetzt mein Lehrer, meine Eltern, meine Bekannten sagen, das kannst du doch nicht machen. Warum nicht? Natürlich kann ich das machen. Und das war so eine Lebensweisheit, die ich eigentlich wirklich durch John Zorn und durch seine Musik erlangt habe. Und das führt einen natürlich auch dazu, dass es überhaupt nicht nur einen einzigen Traum gibt, sondern dass man ganz viele Träume haben kann. Und die können länger sein oder kürzer und können vor allem ganz unterschiedlich sein.
Und hier ist John Zorn in SWR 2 Tandem zusammen mit dem Cellisten Yo-Yo Ma und seinem Silk Road Ensemble. Musik von John Zorn in SWR 2 Tandem. Hier hat er so ein bisschen mit orientalischen Mustern gespielt, verbindet sonst aber auch mal Punk und Hardcore und klassische Musik. Und das ist, glaube ich, das, was Sie so inspirierend fanden, ne, Frau Heuermann, diese ganz unterschiedlichen Dinge, die er wagt, zusammenzubringen.
Ganz genau. Also Elemente, die an sich unvereinbar scheinen, hat er zusammengebracht und das funktioniert in einer wunderbaren Weise. Und das war so die Offenbarung für mich, die mich dazu gebracht hat, das aufs Leben zu übertragen und für mich zu denken, vollkommen gegensätzliche Ideen, Ansätze, Lebensformate oder Stile kann ich zusammenbringen, wenn ich es möchte.
Und dann landet man eben in den Catskill Mountains, in der wilden Natur. Und schreibt irgendwann ein Buch über diese 7 Jahre, das heißt Land oder Leben. Und ihr Untertitel, der auch gleich mit vorne draufsteht, ist, wie unser Traum von einer Farm in der amerikanischen Wildnis endete. Würden Sie sagen, Sie sind gescheitert?
Überhaupt nicht. Also was bedeutet schon scheitern? Also scheitern gibt's für mich eigentlich gar nicht. Denn selbst wenn irgendwas nicht funktioniert, in den meisten Fällen nimmt man ja eine Erfahrung mit und es bringt einen weiter, es bereichert einen. Und ohne, also in dem Sinne gibt es ohne Scheitern ja auch überhaupt keine Veränderung und kein Vorwärtskommen. Wenn nicht alles so wird, dann ist der Traum halt irgendwie ausgeträumt irgendwann und dann hat man ja wieder die Chance für den nächsten Traum. Und da bei mir das Leben sich sowieso in verschiedene Lebensabschnitte teilt, passt das also zu meinem Lebenskonzept ganz gut. Es waren jetzt natürlich auch viele so Dinge, die mit der vergehenden Zeit zu tun haben. Also ein Punkt war ja zum Beispiel, dass meine Kinder dann in die Pubertät kamen und das Landleben nicht mehr toll fanden. Das hat man jetzt natürlich ganz am Anfang der Zeit auch nicht so auf dem Radar gehabt. Und auch, dass man selber sich ändert und dass sich die Träume ändern, wenn man eben älter wird oder wenn Zeit vergeht. Das sind alles so Punkte, die für mich zum Leben ganz wichtig dazugehören und von daher eben das Wort Scheitern für mich überhaupt nicht in Frage kommt.
Ihr Mann, der zuerst ja gar nicht unbedingt hin wollte, der ist jetzt drüben geblieben. Sie haben sich getrennt. Hat die Wildnis also auch ihre Beziehung oder ihre Ehe auf dem Gewissen sozusagen?
In gewisser Weise sagen wir ja und nein, denn ich glaube, wir haben in der Wildnis erkannt, dass wir nicht wirklich zusammenpassen und dass wir verschiedene Lebenskonzepte oder Ideen haben. Das haben wir aber erst dadurch erkannt, dass wir wirklich so auf dieses Raue und Rohe und Intensive reduziert wurden. Also keine Ablenkungen, die man in der Stadt so hat, keine Bequemlichkeiten, auf die man ausweichen kann. Es war wirklich da so, dass pure Leben und sonst nichts oder Überleben fast. Und da haben wir dann einfach auch, zu uns selbst gefunden, sage ich jetzt mal ein bisschen kitschig, aber da haben wir so viel über uns selbst gelernt, dass wir eben erkannt haben, dass wir nicht zusammenpassen. Und das hätten wir in der Stadt wahrscheinlich so gar nicht herausgefunden. Und von daher hat es auch was Klärendes gehabt eigentlich. Also in dem Sinne auch was Positives.
Aber Sie hatten hoffentlich schon auch Phasen oder Zeiten, wo Sie beide mit dieser Situation happy waren und auch gerne auf der Terrasse saßen und in ihre Bäume geguckt haben.
Selbstverständlich. Also es ist einfach auch eine wunderschöne Landschaft da und es gibt wunderschöne Orte, die man dann zusammen auch aufsuchen kann und im See schwimmen, Wanderungen machen. Also es gab wirklich ganz viel wahnsinnig Romantisches auch eben in der Zeit. Aber all das konnte nicht so richtig darüber hinwegtäuschen, dass wir im Grunde so richtig diese Land-Leben-Wildnis-Idee nicht geteilt haben.
Ich meine, dass Ihre Söhne am Ende nicht da in den Bergen Wurzeln schlagen werden, das war vielleicht auch absehbar. Sie sagen, die beiden sind jetzt oder längst in der Pubertät. Wie denken die denn jetzt an diese Zeit zurück?
Also die schauen jetzt sehr positiv darauf zurück, denn die haben Sachen erlebt, die jetzt von ihren Freunden hat, das hat sowas keiner erlebt. Also Bären fallen neben ihnen aus dem Apfelbaum und man ist da in der Wildnis und trifft Kojoten und Schlangen im Keller. Das sind jetzt alles wirklich tolle Stories, die sonst eigentlich keiner zu bieten hat. Und von daher sehen die Zeit jetzt schon als was Positives. Sie haben ja auch unheimlich viel gelernt, also über Landwirtschaft, über Tiere. Die waren beim Schlachten dabei. Die wissen jetzt, also einen Hühnerschnitzel im Supermarkt mit ganz anderen Augen zu sehen, als sie das sonst würden. Also sie haben beide unheimlich viel mitgenommen. Dennoch haben sie natürlich recht, ich hätte es wissen können, obwohl ich zu Anfang wirklich diesen Pubertätsabschnitt noch nicht so richtig erfassen konnte. Also wie das werden würde, das wissen wahrscheinlich jetzt alle Eltern, die auch Kinder in der Pubertät haben. Das ist ein ganz großer Einschnitt nochmal ins Leben, wo wirklich alles anders wird. Und man da auch einfach auf die Jugendlichen Rücksicht nehmen muss und da nicht sagen kann, so, du bist jetzt 16, aber du musst immer noch mit der Ziege schmusen. Das funktioniert halt nicht. Und mein jüngerer Sohn hat dann irgendwann wirklich aus seinen Legosteinen nur noch Hochhäuser und Großstadtdschungel gebaut. Das war so ein ganz klares Signal, also genug, ich habe genug, ich will hier weg. Und dann wusste ich, ich muss denen auch was anderes bieten als das Leben im Wald. Und die sind wirklich auch total aufgeblüht in der Stadt. Und paradoxerweise haben die jetzt hier eine ganz neue Freiheit, die sie auf dem Land nicht hatten. Wir sind eigentlich mal wegen Selbstbestimmung und Freiheit in die Wildnis gezogen und jetzt sind die hier in der Stadt viel freier, weil sie können überall selbstständig hin mit ihren Rädern oder zu Fuß und das ging ja alles auf dem Land da in der Wildnis nicht.
Ohne Zecken. Wie war denn?
Und das, genau, die Zecken. Also das ist eins der Dinge, die ich wirklich am allerwenigsten vermisse.
Wie war denn für Sie so dieses Zurückkommen?
Für mich war es tatsächlich schwieriger als für meine Kinder, was ganz erstaunlich ist. Also die haben sich hier sofort eingelebt und ich selber hadere nach wie vor also mit der Umstellung. Und ich vermisse meine Tiere wirklich mehr, als ich das mir je hätte vorstellen können. Ich vermisse auch die Ruhe und die Weite und also dieses existenzielle Selbstversorgen, das fehlt mir schon so ein bisschen.
Jetzt sind Sie wieder in der Stadtwohnung, ohne Balkon, glaube ich. Erleben Sie es jetzt anders trotzdem als damals, als Sie genug davon hatten?
Mir kommt die Stadt wirklich viel, viel, viel lauter vor als früher. Obwohl, wie gesagt, ich mein Leben lang in Großstädten gelebt habe, ist es jetzt an so einem Punkt, wo mich dieses laute Enge mehr stört als zuvor. Und ich auch jetzt schon wieder so diesen Traum im Hinterkopf habe, ach, irgendwann, wenn die Kinder mit der Schule fertig sind, wer weiß, ob ich dann nicht doch mal wieder irgendwie ein bisschen weiter rausziehe oder mein kleines Häuschen auf dem Land habe. Nicht in Amerika, aber zum Glück sind die Alpen ja nicht weit.
Was immer es wird, ich hoffe, es wird gut und wünsche Ihnen alles Gute und danke, dass Sie in der Sendung waren.
Ich bedanke mich auch. Es war sehr schön, hier zu sein. Ich habe großen Spaß gehabt.
SWR 2 Tandem mit Claudia Heuermann. Die Redaktion hatte Petra Malwitz. Moritz Cilius hat die Musik zusammengestellt. In der Technik saß Rudyard Hasel. Mein Name ist Bernd Lechler. Schönen Abend.